Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 46, Adrian de Rietz. Adrian de Rietz ist 28 Jahre alt und Unternehmensberater. Er berät kleine und mittelständische deutsche Unternehmen aus der Lebensmittelbranche auf dem Weg nach China, um erfolgreich den chinesischen Markt zu erschließen. Das ist eine Sondersendung. Die Aufnahme fand am 30.06. in einer Live-Show von Clubhouse statt. Die anderen Moderatoren sind hier in diesem Ausschnitt nicht zu hören. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die vollständige Episode, die vollständige Sendung in Kürze auch wieder bekommen.
Adrian, wie bekommst du den Bezug zu China und wie hast du deine Karriere mit China angefangen?
Ja, vielen Dank, Xiaolong, für die Einladung heute hier mit im oben auf dem Panel mitstehen zu dürfen bei Clubhouse. Ist meine erste Clubhouse-Veranstaltung. Vielen Dank für die Vorstellung an die anderen Mitglieder hier auf dem Panel. Ich bin ganz typisch zum China-Kontakt gekommen über mein Studium. Und zwar hatte ich im Bachelorstudium Erfahrungen in Indien und Japan gesammelt und hatte mich dann gefragt, wie es wohl in China aussehen mag. Und das hat mich dann, als ich zum Masterstudium in China aufgeschlagen bin, wirklich positiv überrascht, wie unterschiedlich oder wie stark sich China dann doch nochmal in der Erfahrung unterschieden hat von den vorherigen asiatischen Ländern. Und auch der Pragmatismus in China hat mich stark beeindruckt, wie praktisch die Leute die Probleme angegangen sind, gelöst haben. Und darüber bin ich eigentlich dann zum China-Bezug gekommen. Das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen.
Ja, ist wahrscheinlich nicht nur die positive Eindrücke, die du zuerst in China gemacht hast. Ich sag mal, als du in China angefangen hast, was waren die krassesten Erlebnisse?
Oh, da fragst du mich jetzt was. Also so richtig geschockt hat mich dort eigentlich, also vor allem, weil ich ja aus Indien kam, wenig. Was mich vielleicht ein bisschen irritiert hat, ist, und das lässt sich wahrscheinlich auch auf den Pragmatismus zurückführen, dass die Leute dieses Socializing, wie wir es aus deutschen oder aus europäischen Universitäten gewohnt sind, nicht ganz so gepflegt haben. Das heißt, den Gang in die Kneipe nach der Vorlesung war ein No-Go. Und da musste ich vielleicht mich ein bisschen dran anpassen. Das war vielleicht eine etwas kulturelle Umstellung, dass das dort so nicht gelebt wird.
Ja, also nicht nur kulturell, ich denke im Business, heute wollen wir über Geschäft sprechen und vielleicht kannst du dich auch nochmal vorstellen, was du heute als Business machst und wir reden ja über Food and Beverage, also über Lebensmittel, sicherlich in der Branche, aber wieso hast du da Lebensmittel ausgesucht?
Ja, sehr gerne, Xiaolong. Also das hat eigentlich auch, deswegen habe ich auch mit dem Studium angefangen, auf meine Studientätigkeit war das zurückzuführen und zwar hatte ich im Studium textbasierte Marktforschung, automatisierte Marktforschung betrieben. Also wir haben dort Social-Media-Textdaten ausgelesen und darauf basierend Konsumententrends, Verkaufszahlen versucht vorherzusagen, was ja auch schon in verschiedenen Branchen wie der Finanzindustrie etc. seit längerer Zeit praktiziert wird. Und dort war mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Konsumtrends oder Produkte im chinesischen Markt sind. Und das hatte mir völlig neue Welten geöffnet. Also es hatte angefangen im Automotive-Bereich eben diese typischen L, also Audi L-Modelle, die dann hinten auf der Rückbank für die chinesischen Executives, wenn sie hinten saßen, eine längere Hinterachse hatten. Und darüber peu à peu habe ich mich dann an den chinesischen Konsumentenmarkt ein bisschen herangewagt, ein bisschen eingelesen, gab dort viele Netzwerkmöglichkeiten während dem Studium, so dass ich dann in der beratenden Tätigkeit für europäische Konsumgüter nach meinem Studium in Deutschland tätig geworden bin. Und das mache ich jetzt auch nach wie vor noch.
Was ist konkret eigentlich, wenn du sagst, beratende Tätigkeit, was ist konkret jetzt im Moment dein Geschäft oder deine Aufgabe?
Ja, also in der Tat, die ersten Marken, mit denen wir gesprochen hatten, waren nicht in der Tat direkt interessiert an automatisierter Marktforschung, wie wir uns das vielleicht am Anfang ausgedacht hatten, sondern es war dann mehr konkret die Geschäftsanbahnung in China, die gefragt war vom deutschen Mittelstand, vom europäischen Mittelstand, vor allem auch deutsche Unternehmen, die also uns gefragt haben, wie können wir den Zutritt in den chinesischen Markt erlangen, also viel im Bereich Feasibility Studies, dass man dort die Regularien heraussucht, dass man die Customer Journeys analysiert, guckt, wo können Produkte angeboten werden, also typische Markteintrittsstrategien, die wir dann mittlerweile, und die Frau Song ist ja, glaube ich, auch im Zuhörerbereich, grüße Sie ja, als West Meets East in Deutschland anbieten, solche Markteintritts, ja, Forschungen und auch die Durchführung. Also wir machen auch das Testselling zum Beispiel für deutsche KMUs im Konsumentenbereich in China. Es geht eben darum, den Markt etwas besser zu verstehen und sich dann dort auch anzupassen oder die Angebote anzupassen an das, was vom Kunden in China gewünscht wird. Und Michael hatte in seiner ja, Einführung ja auch schon erwähnt, der chinesische Markt ist ein sehr herausfordernder Markt und deswegen möchten oder haben, glaube ich, anfangs auch viele deutsche KMUs versucht, einen Bogen um den Markt herum zu machen, weil er eben sehr herausfordernd ist, sehr unterschiedlich, sich sehr stark abhebt vom europäischen Konsumentenmarkt. Und das sind auf der einen Seite natürlich Herausforderungen und das sind aber für uns als Beratung natürlich auch, ja, wo wir einen Mehrwert mit unserer Erfahrung im chinesischen Markt ja, einbringen können für die KMUs in Deutschland. Mittlerweile betreiben wir einen eigenen E-Commerce-Shop in China. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur theoretisch die Marken zu unterstützen, sondern auch praktisch bei Verkauf und bei Kundenfeedback, bei dem Einsammeln von Kundenfeedback zu unterstützen. Ganz großes Thema dabei ist natürlich auch Import.
Ergänzend dazu vielleicht nochmal eine Information auch in die Runde. Ich habe Adrian kennengelernt, als er, finde ich sehr spannend, als er gesagt hatte, er betreut eigentlich die viele regionale Firmen aus Deutschland und die zum Teil auch sehr klein sind. Und gerade er und ich wohnen ja im Raum Hannover in Niedersachsen. Also viele seiner Kunden kommen ja auch direkt aus der Gegend. Adrian, was ist eigentlich deine Motivation, diese kleine Firmen zu vertreten?
Ja, also unser Fokus liegt auf innovativen, authentischen und gesunden Produkten. Und es ist nun mal, wir besuchen die Marken, die diesen gewissen Aha-Effekt erzeugen können, die ein starkes Alleinstellungsmerkmal, die eine starke Nische in China haben, also die eine starke Nische in China belegen können. Und das sind häufig wirklich Spezialisten. Also ich sag mal jetzt der typische Rotwein aus Italien, oder auch das Babypulver aus Deutschland, was ja für viele Jahre jetzt wirklich sehr starken Erfolg in China hatte. Das sind halt alles Marken und Produkte, die mittlerweile in China schon stark verfügbar sind. Das heißt, diese ganze Anpassung, worauf unser Service ja eigentlich besteht, dieses in den chinesischen Markt anpassen, das hat dort schon alles stattgefunden. Das heißt, wir suchen wirklich nach Nischenprodukten, die als sich per se erstmal im chinesischen Markt vielleicht anecken würden, aber bei der richtigen Einarbeitung in den chinesischen Markt wirklich einen Unique Selling Point entwickeln können und dort eine besondere Kundengruppe in China ansprechen können. Deshalb sind das häufig Nischenfirmen, die aber in ihren eigenen Bereichen doch eine starke Know-how, eigene Entwicklung haben. Das heißt, auch ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten können mit einem starken Produktverständnis.
Adrian, du hast ja vorhin schon ein bisschen Trends uns verraten, was in dem Markt China im Food and Beverage Bereich angeht. Kannst du vielleicht ein bisschen sag mal, systematisch nochmal erklären, auch, warum dieser Food and Beverage Markt so schnell entwickelt, warum man diese Trends so sind, wie sie sind, und wo siehst du sonst noch als Trends in der Lebensmittel- und Konsumbereich? So so ein bisschen als Basiswissen für unsere Runde.
Ja, also Gesundheit hatte ich ja jetzt schon einmal genannt, was auf jeden Fall auch durch die Pandemie natürlich einen noch höheren Stellenwert in China gewonnen hat. Und Sicherheit, China hatte, wie ja wahrscheinlich auch viele Zuhörer wissen werden, viele schlimme Lebensmittelskandale, das heißt, wo kontaminierte Lebensmittel verkauft wurden. Und dafür steht Deutschland natürlich. Was aber auch wichtig ist, ist das, ja, das Bedürfnis nach Status und diesem individualisierten oder besonderen Lebensstil, was in China vor allem in der Gen Z, also Generation Z, jetzt in den jüngeren Konsumenten, die jetzt aber auch langsam kaufkräftig werden, sich entwickelt, dass die ein sehr starkes Bedürfnis nach Individualisierung haben und teilweise, und das ist natürlich bei Food und Beverage so, aber das sieht man auch im Kosmetikbereich, dass Produkte gekauft werden, weil eben die Freunde oder die Bekannten in der Freundesgruppe diese Produkte nicht haben, weil es neue, unbekannte Produkte sind. Das heißt, es herrscht ein enormer Hunger nach neuen Konsumprodukten. Und das ist im Hospitality-Sektor so, also wenn es darum geht, wo verbringe ich meine Freizeit. Das ist in Kosmetik und Mode so, aber auch beim Food and Beverage. Das heißt, was esse ich, wird dann häufig auch zelebriert im Kreis mit den Freunden. Und dort suchen die jungen Konsumenten, vor allem die chinesischen jungen Konsumenten, eben wirklich nach neuen, besonderen Marken, die dann auch zeigen, wie sehr sie doch weltoffen sind und wie gut sie sich auskennen, dass sie sowas Hochwertiges essen oder trinken, zu sich nehmen.
Hast du vielleicht ein Beispielprodukt zum einen? Das wäre meine Frage, wo uns ein bisschen plastischer nochmal erläutern kann als gesundheitsorientiertes Lebensmittelprodukt. Und das zum Zweiten, außer Freundschaftskreis, wo sieht man sonst noch? Also, guckt man dann sich Werbung oder welche Kanäle wird diese Image nochmal vertrieben?
Ja, also das ist in China nochmal sehr viel fortgeschrittener. Ich denke, die meisten werden ja auch wissen, dass der E-Commerce in China wirklich in unvorstellbare Höhen geschossen ist, jetzt auch nochmal in 2020 von über 50%. Also diese Schallmauer von mehr E-Commerce als stationärem Handel im Retail-Bereich war etwas, glaube ich, was man sich für ganz lange Zeit nie überhaupt in irgendeinem Land hätte vorstellen können. Und das, wie das vom Retail ja, gelebt wird, ist es aber auch im Bereich des Marketings. Das heißt, die Social Media Plattformen, die ja auch nochmal ganz anders wie in Deutschland sind oder ja in Europa, dort werden 90% der neuen Produkte gefunden erstmal. Also es ist häufig auch dieses beschriebene New Retail, diese Consumer Journey die verhält sich sehr viel anders als in Europa oder noch stärker digital, könnte man sagen. Wobei man sie jetzt auch sehen wird, wie das durch die Pandemie in Europa sich verändern wird. Aber es ist auch eine sehr große Herausforderung für die deutschen KMUs, sich eben, wenn sie herausgearbeitet haben, wie möchten sie sich präsentieren, wie kann ich überhaupt gesehen werden, wo kann ich mich präsentieren, was sind die richtigen Social Media Kanäle. Und das ist ja, auch ein wichtiger Teil unserer Beratung. Als Trends kann man noch dazu sagen, was speziell jetzt natürlich gesucht wird auf chinesischer Seite, sind eben die pandemiebedingt die gesundheitsfördernden Produkte. Und da ist das von den Apothekenprodukten bis eben zu den Food and Beverage, wenn dort ein deutsches Logo draufsteht, das bringt schon mal sehr viel Konsumentenvertrauen auf der chinesischen Seite.
Ich habe aktuell ein Podcast-Gespräch mit einer deutschen Ärztin geführt. Sie hat ein interessantes Statement gemacht. Wenn sie es quasi eine chinesische Frau mittlerer Alter Blutdruck gemessen hat und dann die Werte sind nicht gut, dann fragt die Frau, erst hin, was sollte sie essen? Wenn sie aber dieselbe Frage in selber Situation einer deutschen Frau stellen würde, dann wird die deutsche Frau sagen, ja, erklären Sie mir, was sind die Ursachen davon? Also ich denke, das zeigt auch schon, wie wichtig das Thema Essen für Chinesen ist, quasi ein Allzwecksmittel.
An der Stelle wurde Inhalt leicht abgekürzt und verändert.
Zum ersten Mal möchte ich gerne wissen, wie sollte ein deutscher KMU aus der Lebensmittelbranche den chinesischen Markt für sich bewerten?
Also ich eigentlich das Wichtigste, dass die Marke sich in den chinesischen Markt hereinversetzen kann, dort die Herausforderungen verstehen kann und auch verstehen kann, wie es selbst dort erfolgreich sein kann, weil häufig hat die Marke schon ganz viele Attribute und Eigenschaften, die mit der sie sich eigentlich in China sehr, sehr gut darstellen kann oder positionieren kann. Bloß macht sie es aus Gewohnheit halt in Europa anders und versucht es dann häufig in was in Europa zu funktioniert, in China zu kopieren. Und das ist eben eine Problematik. Als gutes Beispiel kann man dort zum Beispiel Hip Windeln nennen, die mit ihren Windeln den ersten Markteintritt versucht haben, genau wie in Deutschland, nämlich, was in Deutschland ja sehr wichtig ist, der Schlaf der Eltern, nämlich, wenn die ein junges Kind haben und gesagt haben, mit unseren Windeln wird euer Kind durchschlafen, das heißt, ihr könnt auch durchschlafen und am nächsten Tag dann gestärkt zur Arbeit gehen und also sehr den Fokus auf die Eltern bezogen. Und die chinesischen Konsumenten konnten das aber gar nicht nachvollziehen und die chinesischen Eltern, weil die nämlich von deren Gedanken daher kam, dass die ja damals One-Child-Policy, also sowieso nur ein Kind hatten und sowieso alles für dieses Kind tun wollten und auch würden, was möglich wäre und dann quasi da standen, wenn ich diese Windeln kaufe, dann bedeutet das, dass ich nicht alles für mein Kind geben würde. Das heißt, vom kulturellen Verständnis dann komplett verkehrt aufgenommen wurden und dann auch krachend gescheitert sind. Nach einer eingehenden Marktstudie hat HIP dann auch erkannt, okay, wenn wir unsere Windeln dahingehend positionieren, dass das Kind die komplette Nacht durchschlafen kann aufgrund unserer Windeln und sich dadurch durch den Schlaf kognitiv besser entwickelt, dann hat man auf einmal ein sehr starkes Argument, was man ja eigentlich die ganze Zeit schon in der Hand hatte, aber dann an den chinesischen Markt angepasst, nämlich euer Kind wird erfolgreicher werden und wird auf eine bessere Universität in der Zukunft gehen mit diesen Windeln. Und dann hatte man die chinesischen Eltern auf einmal gepackt mit dem Produkt, einen riesen Erfolg mit den Windeln gehabt. Und das ist letztendlich, denke ich, ein gutes Beispiel, um zu verstehen, dass als erster Schritt die Marke oder jeder KMU vor ihrem Schritt nach China eigentlich analysieren sollte, welche Eigenschaften haben wir und wie und für welche Kundengruppen sind die interessant in China? Und das können teilweise ganz andere Kundenbedürfnisse oder Gruppen sein, wie man eigentlich davor erwartet hätte.
Das heißt, im Grunde genommen, es geht nicht um das Produkt, dasselbe Produkt, es geht nur darum, wie man das Produkt an den Kunden bringt, welchen Wert die chinesischen Kunden mehr erkennen oder mehr erkennen sollen. Und es geht nicht darum, welche Erfahrungen man in Europa gemacht haben. Also das finde ich eine tolle Erfahrung. Und welche Seite ist schwieriger zu überzeugen? Die KMUs aus Niedersachsen, aus plattdeutscher Raum zu überzeugen, dass ihr Produkt nach China geht? Oder die chinesische Partner oder sonst irgendwas zu überzeugen, dass das deutsche Produkt das Richtige ist für das Geschäft in China?
Da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall natürlich auf beiden Seiten nicht einfach ist, dass es aber relativ gesehen etwas schwieriger auf chinesischer Seite ist, dadurch, dass momentan natürlich, das ist aber auch, denke ich, Corona-bedingt jetzt, dass das Kennenlernen und dass das, das Networken mit den Distributoren, die ja dann häufig schon Erfolg hatten mit einer Marke, sonst findet man die ja auch nicht, die natürlich von einem sehr hohen Ross dann gucken häufig. Das sind die Investoren, die in eine Marke investieren sollen, während ja in die Marke rein investiert werden soll. Und ich glaube, das kann man dann ja auch aus einer geschäftsmännischen Perspektive ganz gut verstehen, dass die deutschen KMUs, auch wenn sie natürlich ein geringes oder ein gewisses Startkapital zur Verfügung stellen müssen, eigentlich relativ interessiert daran sind, von einem chinesischen Distributor Investment zu erhalten und die Marke aufgebaut zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, dass das auf der chinesischen Seite dort die Distributoren, weil man auch nicht so leicht an die rantreten kann, wenn die schon einige Marken unter ja, ihrer Leitung haben. Das ist dann häufig, dass man dort nicht direkt mit den Geschäften, mit der Geschäftsführung zum Beispiel ins Gespräch kommen kann. Also ein gewisses Netzwerken dort vorab notwendig ist, dass das eine große Herausforderung ist. Ich wollte auch noch zu dem eine Bemerkung sagen, nämlich, dass dieser chinesische Kunde jetzt sehr viel besser Bescheid weiß über welche Marken sind eigentlich in groß in Deutschland, was sind Qualitätsmarken, die aus Deutschland kommen, wo mit Sicherheit auch das Internet viel ja, dazu beigetragen hat, dass die chinesischen Kunden sich so gut informieren können. Ich denke, also von dem, was wir sehen, ist das aber auch ein sehr unterteilter Markt. Es gibt im, wenn man etwas weiter, also weg von den großen Metropolen, mehr ins Landesinnere guckt, gibt es immer noch Tier 4, Tier 5 Städte, wo wirklich so lange eine deutsche Fahne draufsteht und dort, sei es jetzt mal Fußballbier, wie in dem Fall jetzt war, draufsteht, dass die chinesischen Konsumenten dort schon, ja, sag ich mal, sich sehr darüber freuen und das als ein sehr großes, sehr gutes Produkt betrachten, während es in Metropolen wie in Shanghai wirklich um eine Differenzierung geht mit Marken, Produkten und sich abzusetzen von der ganzen Masse an bereits vorhandenen westlichen Produkten.
Ja, das ist sehr wertvolle Information und du als Experte, wenn jetzt unter uns in den Zuhörerkreis, zum Beispiel auch in dem Panel, Tim ist ja bestens jetzt im Hannover-Raum vernetzt, wenn er jetzt jemanden kenne oder wenn wir jetzt jemanden kenne, das, wir sagen, das ist doch ein Spezialisten in der Food- und Beverage-Bereich, der könnte doch für chinesische Marken interessant sein oder sein Produkt und du machst ja die Beratung, was sind deine Empfehlungen für solche Unternehmen, kleine Unternehmen, was sind die ersten Sachen, die man gegebenenfalls mit euch zusammen, aber die man machen muss, um herauszufinden, ob der chinesische Markt wirklich interessant ist für einen oder nicht?
Ja, also erstmal, wenn man das Gespräch mit einem Experten, mit einem China-Experten sucht, denke ich, macht man schon mal ganz vieles sehr richtig, weil wirklich der Markt sehr schwer zu verstehen ist von einer äußeren Perspektive. Deswegen gibt es ja dort Beratung wie uns auch. Das würde ich als allererstes empfehlen. Wenn man dann mit uns im Gespräch ist, sind wir ja sehr beruht darauf, zum Beispiel das Trademark mit als erstes zu schützen. Was also Patente sind ja im F&B-Bereich jetzt nicht, gibt es auch teilweise, aber vielleicht seltener. Aber wirklich zu gucken, dass wenn man den Schritt machen möchte nach China, dass man dort Trademark, die eigenen Handles für die China Social Media Accounts und dass man sich so etwas schützen lässt. Aber noch bevor man diesen Schritt macht, eben die Feasibility Study, nämlich zu gucken, können unsere Produkte überhaupt importiert werden in China? Das heißt, was ist eigentlich auf meiner Inhaltsstoffliste drauf? Welche Stoffe davon sind eventuell nicht zugelassen? Habe ich ein ausreichendes MHD für mein Produkt? Kann das die Reise überhaupt überstehen bis nach China? Also sehr viel praktische Fragen auch, weil eine große Anzahl an Food- und Beverage-Produkten eigentlich schon bei solchen einfachen Qualifiern, sage ich mal, nicht für China in Betracht gezogen werden kann, zumindest für ein einfaches Import-Export-Geschäft oder für den Fall dann Exportgeschäft, weil die Produkte nicht geeignet sind. Also das sind erstmal die ersten Schritte, die wir testen. Und dann, wenn das Produkt exportierfähig ist, dann kommt man in die Richtung, dass man sich anguckt, wie sieht der Markt aus, was sind die Wettbewerber, wie kann ich mein Produkt oder wie kann das Produkt der Marke, wie kann die Marke in den chinesischen Markt eingefügt werden? Wo kann sie ihre Kundengruppe finden?
Wie schnell könnte man sich so eine Erfahrung sammeln oder so ein Initialprojekt oder Initialtest erreichen?
Für die Feasibility Study benötigen wir im Durchschnitt zwischen 1 und 2 Monaten. Das kommt dann natürlich noch immer etwas auf die Art der Marke an. Aber nach 2 Monaten hat man dort einen guten Überblick erarbeitet.
Habt ihr eine bestimmte Region in China als Fokus oder ist es dann wirklich je nach dem Produkt anders oder habt ihr dann ein paar Regionen, wo ihr dann als Top-Region da aussucht? Sind das dann wirklich Küstenregionen, die Tier-One-Cities oder was ist dann euer Vorgehensweise?
Also die Marken, mit denen wir arbeiten, sind ja, die suchen wir ja. Also es geht eigentlich schon sehr viel Arbeit eigentlich auch von unserer Seite dahingehend rein, die richtigen Marken zu finden, nämlich wie wir davor oder wie ich davor jetzt auch ja schon einmal erläutert hatte oder umrissen hatte, nämlich diese authentischen, innovativen Marken mit Alleinstellungsmerkmalen. Also es geht dort nicht um das klassische Bier, sondern das Bier mit extra Funktionalität. Und da würde ich vielleicht auch noch mal kurz ein ganz kleines Zwischenkommentar mir erlauben, was du ja deine Geschichte mit der deutschen Ärztin in China, die gesagt hat, dass auf die, ja, daraufhin, dass sie Gesundheitsprobleme festgestellt hat, die Patientin gefragt hat, was sie denn jetzt essen sollte und dass diese Funktionalität von Essen und Produkten in China wirklich wichtig ist. Das geht jetzt mittlerweile bis in Beauty-Bereich, dass Leute sich danach gehend ernähren, dass sie eben besser aussehen. Also diese Funktionalität von Produkten ist wirklich sehr wichtig, diese Alleinstellungsmerkmale. Und weil wir uns auf diese Sorte Produkte fokussieren, befinden wir uns halt in Tier 1, Tier 2 Städten, häufig Shanghai eben, wo bereits die Akzeptanz an europäischen oder an westlichen Produkten sehr hoch ist und wo man aber Alleinstellungsmerkmale benötigt auch, um in den Markt eintreten zu können, wo eben nicht mehr das normale Brot oder das normale Biergetränk etc. ausreichend ist, um dort einen Erfolg im Markt zu haben.
Das war die heutige Sendung und auch eine kleine Innovation, nämlich die Podcast-Aufnahme während einer Clubhouse-Talkshow. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal bei unserer Clubhouse-Talkshow auch wieder einschalten können und wir werden auch die vollständige Länge von dieser Sendung als eine eigenständige Episode veröffentlichen.
Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und Zaijian.